für mich war wichtig, dass die Bundesrepublik Deutschland anerkannt hat, dass das, was mit ihr passiert war, ein Unrecht war. Das Kind macht einen kränklichen Eindruck. Wir baten Ramona darum, umgehend in der Poliklinik mit ihm vorstellig zu werden. Daraufhin begab sie sich zur Poliklinik. Zwischenzeitlich riefen wir Frau Dr. XY aus der Station so und so an mit der Bitte, das Kind aufgrund sozialer Indikation dort zu behalten. So ist es auch gekommen. Meine Mutter fuhr mit mir zu der Poliklinik und das war das letzte Mal, dass sie mich im Arm hatte. Meine Adoptionsakte selbst sagt nichts von Vernachlässigung des Kindes. Also die Art der Gefährdung ist tatsächlich jugendliche Mutti offensichtlich. Da steht nichts von Kind ist nicht sauber, Kind kriegt nichts zu essen, Kind ist nicht warm oder sowas, steht da nicht. Sondern Ramona ist aufmüpfig, kooperiert nicht, folgt nicht den Anweisungen. Ich habe das, glaube ich, niemandem erzählt.
Wow.
Ja, vielleicht auch, weil ich Angst hatte, dass dann irgendwas passiert, dass ich gehänselt werde oder irgendein Vorurteil dann halt kommt oder sowas.
Aber ja, das stelle ich mir schwer vor. Also man muss ja irgendwie sich auch austauschen, ne? Und ich sag mal, die Eltern, das ist natürlich eine andere Ebene.
Naja, es war ja auch ein Selbstschutz, sich der Sache nicht anzunehmen und da nicht hinzugucken. Also mir war irgendwie schon immer klar, dass das mit Sicherheit nicht schmerzfrei abgehen wird. Und da hatte ich auch kein Interesse dran. Ich hatte immer so den Eindruck, da ist eine Verbindung so. Wir müssen gar nicht drüber reden. Wir wissen, was unsere Seelen berührt hat. Und da war eine tiefe Liebe und eine tiefe Verbundenheit da.
DDR 1978. Mein heutiger Gast, Tim Steinwender, wird geboren. Seine Mutter Ramona ist 15 Jahre alt. Doch anstatt Unterstützung zu bekommen, gerät sie ins Visier des Jugendamtes. Die Begründung für die angebliche Kindeswohlgefährdung ist erschreckend schlicht. Sie lautet jugendliche Mutti. Im Alter von nur 11 Monaten wird Tim Steinwender seine Mutter weggenommen und in ein DDR-Wochenheim gebracht. Wenig später unterschreibt Ramona die Adoptionsfreigabe. Kurz darauf wird sie wegen sogenannter Arbeitsbummelei verhaftet und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Mit 6 Jahren erfährt Tim Steinwender, dass er adoptiert ist. Jahrzehnte später beginnt er, seine leibliche Mutter zu suchen. Er sichtet Jugendamtsakten, Gerichtsunterlagen und Stasi-Dokumente. Er findet Briefe und sieht nach 10 Jahren Recherche zum ersten Mal ein Foto seiner Mutter. Die Suche wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Was er herausgefunden hat, wie ihn diese Reise zu seinen Wurzeln verändert hat und warum die Aufarbeitung der DDR-Geschichte noch lange nicht abgeschlossen ist, darüber sprechen wir jetzt. Diese Folge wird unterstützt von Studio Cherie in Berlin, professionelle Mietstudios für Fotografie, Videoproduktion, Videopodcasts, Workshops und Events. Alle Infos auf www.studiocherie.net. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du ihn mit einem oder mehreren Cafés unterstützen. Wie das geht, den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit der neuen Folge Born in the GDR, Geschichten aus einem verschwundenen Land. Dann freue ich mich, dass du da bist und herzlich willkommen, Tim Steinwender.
Hallo.
Dein Geburtsname ist Tibor. Deine Adoptiveltern haben dich Tim genannt. Nach dem langen Marathon der Suche nach deinen Wurzeln, nach deiner leiblichen Mutter, fühlst du dich heute mehr als Tibor oder mehr als Tim?
Das ist eine interessante Frage, die mir tatsächlich auch schon ein paar Mal gestellt wurde. Ich würde das für mich so beantworten, dass ich mich ja viel länger in meinem Leben als Tim erlebt habe und die Dinge, die ich getan habe, als Tim getan habe und daher eher der Tibor-Teil meiner Persönlichkeit ist oder meines Lebens. Also ich bin Tim und fertig. Allerdings stehen beide Namen tatsächlich im Personalausweis.
Hast du das jetzt nachträglich wieder gemacht?
Nein,
oder war das
nein, nein, das war schon immer so. In der DDR war es so, dass man den Rufnamen unterstrichen hat in seinen Dokumenten und der Tim war halt unterstrichen und der Tibor war drin geblieben. Ist tatsächlich noch als erster Vorname drin. Mhm.
Du bist 1978 in der DDR geboren, in Lauter, das ist eine nordsächsische Stadt an der Grenze zu Brandenburg direkt. Hast im Alter von 6 Jahren erfahren, dass du adoptiert bist, weil du deine Eltern gefragt hast, was Adoption ist. Wie bist du auf die Frage gekommen?
Also ich möchte mich erinnern, dass ich im Fernsehen einen Beitrag gesehen hatte, wo das Wort Adoption drin vorkam oder adoptiert. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, was ist das? Und die hatten einen offenen Umgang damit und haben dann gleich mal die ganze Geschichte auf den Tisch gepackt sozusagen. Also haben mir nicht nur erklärt, was das technisch ist, sondern hatten ein Fotobuch von mir, haben das rausgeholt und da stand auch Tibor vorne drauf. Und da waren Kinderfotos von mir drin, im Alter von 1 bis 2,5 Jahren, die in der Wochenkrippe entstanden sind, in der ich damals war, bevor ich adoptiert wurde.
Meinst du, du hast vorher schon was gespürt?
Nein. Also,
das war jetzt wirklich ein Zufall, dass dieser Fernsehbeitrag lief?
Also ich gehe mal davon aus, dass es vielen Kindern so geht, wenn sie ab und zu Stress mit ihren Eltern haben, dass sie vielleicht mal denken, vielleicht bin ich auch vertauscht worden oder sowas. Gibt ja auch zahlreiche Filme, Romane, sonst irgendwas dazu. Aber so ein inneres Gefühl, da irgendwie nicht dazu zu gehören, hatte ich nicht.
Was haben dir deine Eltern dann über die Adoption erzählt, wie sie dich bekommen haben?
Ja, sie haben mir vor allem erzählt, dass sie über meine leiblichen Eltern nichts wissen. Also es war natürlich auch von den Behörden so gewollt. Ja, sollte eine restlose Trennung von der Herkunftsfamilie passieren. Deswegen hat man den Adoptierenden auch explizit nichts gesagt. Sie hatten allerdings, ich habe nämlich noch mein Original-Impfbuch, was ich auch schon im Alter von einem halben Jahr oder so dann erstmals befüllt bekommen hatte, im Besitz. Und da war der Name und das Geburtsdatum meiner leiblichen Mutter drin. Und deswegen wussten meine Eltern, dass sie bei meiner Geburt halt sehr jung war, nämlich 15 Jahre. Und das war so ziemlich das Einzige, was ich wusste.
Weißt du, warum deine Eltern dir dann noch einen anderen Vornamen gegeben haben?
Ja, ich glaube, das war sowas wie, wir wollen noch mal neu anfangen oder so. Ich meine, also Tim und Tibor ist ja nur nicht weit auseinander. Das haben sie schon ganz clever gemacht, finde ich. Als ich zu ihnen gekommen bin, war ich 2,5 Jahre alt und habe ja offensichtlich schon auf meinen Namen gehört. Und das ging dann aber wohl doch problemlos.
Du hast keine Erinnerung mehr daran?
Ich habe keine bewussten Erinnerungen mehr.
Was hat es bei dir als Kind damals verändert, zu wissen, dass du adoptiert bist?
Das ist schwierig.
Das entwickelt sich ja wahrscheinlich auch erstmal, ne?
Ja, also erstmal, das war natürlich eine ziemlich überfordernde Information erstmal, nicht? Das hat eine Weile gedauert, dass das für mich irgendwie greifbar war. Und dann war ich so eine ganze Zeit lang, weil ich ja auch so viel nicht wusste, mit solchen Fragen unterwegs, wie hat mich meine Mutter weggegeben, weil sie mich nicht gewollt hat, oder weiß ich nicht, oder hat sie was angestellt oder wie auch immer, ne? Ich meine.
Also die Frage nach dem Warum.
Genau, definitiv. Ja. Und ansonsten, das war weder irgendeine Erleichterung noch eine Belastung. Das waren halt diese Fragen, ja. Und ich habe die sehr lange bewusst nicht für mich beantwortet oder nach einer Antwort darauf gesucht, weil ich mich auch lange in so einem Loyalitätskonflikt befunden habe. Ja. Also war so diese Denke, jetzt hast du eine Familie gefunden, Eltern gefunden, die dich aufgenommen haben, die hier einen Platz geben, zu Hause geben. Und wenn ich das jetzt mache, würde ich sie vielleicht damit verletzen. Das war lange in meinem Kopf. Das hat eine Weile gedauert. Mit 19 stand ich dann das erste Mal tatsächlich vorm Jugendamt. Die Geschichte ging aber nicht gut aus.
Was ist passiert?
Da stand ein Schild dran, wir sind umgezogen. Und ich sah das als Wink des Schicksals. Und bin wieder gefahren und unverrichteter Dinge. Und es hat dann nochmal 16 Jahre gedauert, bis ich mich dann endgültig auf die Suche gemacht habe.
Wie war denn deine Kindheit in der DDR?
Unspektakulär, würde ich sagen. Ich komme aus einer Kleinstadt oder habe in einer Kleinstadt gewohnt mit meinen Eltern halt. In einer Neubausiedlung, Schule direkt am Platz, Graufhalle am Platz, Sportplatz, Freunde. Ja.
Du und deine Eltern keine Probleme mit dem System?
Ich würde sagen, nichts Dramatisches. Mhm. Also sie haben natürlich, glaube ich, auch, ich glaube, sie waren auch sehr daran interessiert, nicht irgendwie aufzufallen oder so, weil natürlich die Jugendhilfe dann einen Hebel gehabt hätte, nicht? Das haben sie so nie gesagt und die hatten immer ihre Meinung und waren nie Parteimitglieder und kann mich auch nicht an irgendwelche Fürreden erinnern. Sie waren aber auch nicht offen kritisch, ja.
Bist du denn mit deiner Adoption dann in deiner Kindheit, bis du dann selber die Initiative ergriffen hast, konfrontiert worden? Also war das was du mit deinen Mitschülern, mit Freunden, hast du dich da anvertraut oder blieb das zwischen deinen Eltern und dir?
Ich habe das, glaube ich, niemandem erzählt.
Wow.
Ja, vielleicht auch, weil ich Angst hatte, dass dann irgendwas passiert, dass mich gehänselt werde oder irgendein Vorurteil dann halt kommt oder sowas.
Aber ja. Das stelle ich mir schwer vor. Also man muss ja irgendwie sich auch austauschen, ne? Und ich sag mal, die Eltern, das ist natürlich eine andere Ebene.
Naja, es war ja auch ein Selbstschutz, sich der Sache nicht anzunehmen und da nicht hinzugucken. Mhm. Also mir war irgendwie schon immer klar, dass das mit Sicherheit nicht schmerzfrei abgehen wird. Und da hatte ich auch kein Interesse dran. Ja, und deswegen war das Totschweigen im Prinzip, nicht? Mhm. Das ist so ein bisschen, was ich in der Generation meiner Oma halt erlebt habe, ne? Also der Eltern meiner Adoptivmutter, die haben beide eine Flüchtlingsgeschichte und haben natürlich auch nicht über ihre Geschichte gesprochen, weil das sehr schmerzhaft war. Und ich will nicht sagen, dass ich mir da abgeguckt habe, aber es war irgendwie gängig. Mhm. Also es war normal, Dinge nicht auszusprechen, die vielleicht schmerzhaft sind, sagen wir es mal so.
Mhm. Du hast also dann mit 18 Jahren wahrscheinlich auch, ne, der ganze Prozess des Erwachsenwerdens führte dann dazu, dass du nach deinen Wurzeln geschaut hast. Dann standest du also vor diesem Standesamt, was geschlossen war und umgezogen
Jugendamt
war.
Jugendamt Wittenberg, genau.
Okay, genau. Und dann hast du es beiseite gelegt?
Dann habe ich es beiseite gelegt und 16 Jahre später habe ich mich dann nochmal auf den Weg gemacht, 2012. Mhm. Da war es war kurz vor der Geburt meines ersten Kindes, also meines Sohnes. Und mir wurde klar, dass die Geschichte, meine Herkunftsgeschichte, dass nur ich die ihm mal zugänglich machen kann, wenn er danach fragt, weil er nicht akteneinsichtsberechtigt sein wird, sondern es kann nur ich als direkter Betroffener und auch dann nur in sehr beschränkten Rahmen. Das war mir auch schon klar, dass es nicht einfach werden wird. Ich hatte dann meine erste Akteneinsicht da in Wittenberg direkt vor Ort und habe jetzt mit sonst was gerechnet, weiß ich nicht, 100 Seiten Akten oder irgendwas, es waren 30, davon durfte ich, glaube ich, 10 sehen und 3 in Kopie mitbekommen. Das war meine, die Verfügung der Annahme an Kindesstatt, die Geburtsurkunde und noch irgendein Beschluss, Ende der Pflegschaft oder irgend sowas.
Was war das für ein Gefühl, die Sachen anzuschauen?
Ernüchternd, ja. Also ich habe im Prinzip nichts erfahren. Also ich habe ein paar Eckdaten natürlich gehabt.
Sag mal, was hast
du? Die Geburtsdaten meiner Mutter hatte ich dann endgültig und ich glaube sogar den Geburtsort. Und ich hatte vor allem die Erkenntnis gewonnen, dass die abgebende Stelle eine viel umfangreichere Akte hat. Also ich war ja dort in der annehmenden Stelle, also wo ich hin adoptiert wurde. Und es gibt noch eine Gegenakte, also eigentlich die Hauptakte, sage ich jetzt mal, die in der abgebenden Stelle ist und die war in Hoyerswerda.
Also quasi der ganze Prozess, genau, den deine Mutter durchlaufen musste.
Ja, also im Prinzip alles, was vor der Pflegschaft, also die Pflegschaft stand vor der Adoption oder vor dem Rechtskräftigwerden der Adoption, die davor war. Mhm. Genau, also ihre Geschichte und letztlich auch meine Geschichte.
Mhm. Deine Mutter war 15 Jahre alt, als du zur Welt gekommen bist. Was hast du über die Lebensumstände deiner Mutter vor deiner Geburt herausgefunden?
Ja, also ich habe den Akten entnehmen können, dass sie bei ihrer eigenen Mutter natürlich gelebt hat, die ebenfalls alleinstehend war. Also meine Mutter war mit 15 dann, als sie dann schwanger wurde, auch alleinstehend. Der Vater hat die Vaterschaft nicht anerkannt. Und sie lebte in dem Haushalt ihrer Mutter mit noch drei weiteren jüngeren Geschwistern zusammen. Ich habe das Haus auch mal gesehen in Lauter. Ich stand da davor. Jetzt ist es schön renoviert. Ist halt so eine 20er, 30er Jahre Siedlung, so eine Industriesiedlung. Mhm. Eigentlich ganz schön. Und das Haus, was es jetzt ist, davon war es aber nur die Hälfte sozusagen. Also die haben wirklich bengt gewohnt, weiß nicht, wenn ich das schätzen müsste, vielleicht 50 Quadratmeter.
Mhm.
Und kein eigenes Zimmer.
Ab wann hatte das Jugendamt deine Mutter im Visier und warum?
Ja, also im Dezember 78 war ich geboren und dann ist schon die Rechtslage halt so, dass eine 15-Jährige halt nicht das Erziehungsrecht allein nicht ausüben kann in der DDR. Und deshalb muss halt geprüft werden, ob ein anderer Volljähriger dazu befähigt ist. Das schreibt das Familiengesetzbuch ziemlich klar vor. Gibt es eine klare Reihenfolge und erst der vierte Absatz dieser Prüffolge ist dann, dass die Jugendfürsorge die Vormundschaft übernimmt.
Mhm.
In meinem Fall hat die Jugendfürsorge schon im Februar 79, also drei Monate nach meiner Geburt, die Vormundschaft übernommen. Das geht aus den Akten hervor. Und erst zwei Monate danach hat sie überhaupt einen Hausbesuch gemacht, um sich vor Ort einen Eindruck zu machen.
Mhm.
Und dann festgestellt, welche Überraschung, dass sie natürlich nicht in der Lage ist, das Kind selber zu erziehen. Trotzdem habe ich dann immerhin 11 Monate in ihrem Haushalt gelebt. Also für so viel hat es dann offensichtlich doch gereicht.
Mhm. Du hast es so klar definiert, weil ich glaube, dieser Begriff ist auch einer, der dich sehr triggert oder sehr berührt. Die Art der Gefährdung des Kindes laut Jugendamt war jugendliche Mutti.
Genau. Also in dieser Verfügung, in dieser Anordnung der Fürsorge durch das Jugendamt ist halt die Art der Gefährdung benannt, warum die Jugendfürsorge eben handeln muss. Und die Begründung heißt halt jugendliche Mutti. Das war's.
Ich habe mich gefragt, warum deine Oma nicht ins Spiel kam.
Das habe ich mich auch gefragt. Da hat sich die Jugendhilfe allerdings dann ausgelassen und meint, dass sie ja aufgrund ihrer eigenen Werktätigkeit und dem Umstand, dass sie ja schon drei jüngere Kinder noch selbst zu versorgen hat und alleinstehend ist und beengt wohnt, nicht in Frage kommt. Ja, und ein weiteres Familienumfeld, weiß ich nicht, ob man das untersucht hat oder nicht, es geht nichts aus den Akten hervor.
Da hat man sich's wahrscheinlich relativ einfach gemacht.
Ja, das kann ich schwer beurteilen, aber ich kenne die Prüfreihenfolge und die heißt natürlich erstmal, kommt ein Vater in Frage. Die nächste Prüfreihenfolge wäre Verwandten ersten Grades, das wäre dann die Oma. Die nächste Prüfreihenfolge oder der dritte Part ist dann alle an der Erziehung beteiligten Kräfte. Das ist in der DDR ein ziemlich weit gefasstes Spektrum an Personen. Das können Lehrer, Leute aus dem Verein, Onkel, Tanten, enge Freunde sein.
Ja. Also das im Prinzip ist ja quasi das Einfallstor für Willkür und das Gegenteil von Rechtsstaatlichkeit.
Ja, ich habe überlegt, ob das hier ein Verwaltungsunrecht ist oder nicht, aber ich möchte mich nicht auf den schmalen Grat begeben, zumal die Aktenlage ja nicht vollständig ist. Also meine Mutter selbst hat auch eine Jugendhilfeakte natürlich, die ich nicht einsehen kann, beziehungsweise die wohl auch nicht mehr da ist, weil die Aufbewahrungsfrist dafür schon verjährt ist.
Mhm.
Ja, für Adoptionsakten ist ja Gott sei Dank 100 Jahre. Okay. Ist auch richtig so, finde ich.
Auf jeden Fall, weil manchmal dauert es eben ein halbes Leben, bis man an dem Punkt ist. Genau. Ne?
Also ich kenne auch sehr viele Personen im Rentenalter, die dann Zeit hatten und sich dann auf die Suche gemacht haben. Und die haben halt das Glück, dass wenn noch was da ist, ist ja auch einiges 89, 90 vernichtet worden, auch in dem Bereich, dann wären sie Gott sei Dank noch fündig.
Wir kommen ja später noch auf das Unrecht, was im Prinzip noch schwerer wiegt, was deine Mutter betrifft. Als du 11 Monate alt warst, wurdest du deine Mutter weggenommen. Was weißt du über diesen Umstand? Wie kam es dazu?
Ja, ich habe der Adoptionsakte entnommen, dass die Mütterhilfe einen Besuch bei ihr machte. Ich versuche mal so zu erinnern, was da drin steht. Das Kind macht einen kränklichen Eindruck. Wir baten Ramona darum, umgehend in der Poliklinik mit ihm vorstellig zu werden. Daraufhin begab sie sich zur Poliklinik. Zwischenzeitlich riefen wir Frau Dr. XY aus der Station so und so an mit der Bitte, das Kind aufgrund sozialer Indikation dort zu behalten. So ist es auch gekommen. Meine Mutter fuhr mit mir zu der Poliklinik und das war das letzte Mal, dass sie mich im Arm hatte. Und von dort aus bin ich dann in eine Wochenkrippe gekommen und da war ich dann bis ich 2,5 Jahre alt war.
Hast du dazu noch ein Gefühl? Eine Erinnerung?
Nichts Bewusstes. Also nichts, was ich so in Worten ausdrücken kann. Das ist sehr. Das ist wahrscheinlich eher was ich da rein projiziere. So, also es ist wirklich nicht bewusst, ist wirklich nichts mehr da.
Von der Wochenkrippe aus bist du nicht nochmal nach Hause gekommen?
Nein. Es war so, meiner Mutter wurde das Besuchsrecht untersagt. Sie musste ja erstmal zeigen, dass sie ihre Verhaltensweise gebessert hat. Also die soziale Indikation bestand darin, dass meine Mutter laute Musik hört, in Gaststätten gesehen wurde, bei Tanzveranstaltungen, dass sie beengt wohnt. Das ist in der dass sie, ach so, natürlich, und dass sie nicht arbeiten gegangen ist. Ne? Also, ja. Und ja. Dann ist sie offensichtlich den Forderungen der Jugendfürsorge nachgekommen, denn 6 Monate später hat man ihr erstmalig ein Besuchsrecht eingeräumt. Das hat sie dann auch bis Anfang 81 nachweislich 5-mal wahrgenommen und wohl auch ein Wochenende war ich mal mit ihr und ihrer Mutter bei ihr zu Hause.
Das war alles dokumentiert?
Das entnehme ich den Unterlagen. Ja, auch schwierig natürlich. Ne? Die Mutter ist weg und dann macht man solche Sachen. Also benutzt das Kind als Erziehungsmittel, ohne sich zu fragen, was das vielleicht mit der Beziehung zwischen Mutter und Kind macht. Ja, also schwierig.
Mit 18 hätte ja dann eine Rückübertragung angestanden aufgrund der Volljährigkeit deiner Mutter. Und dazu gab es dann in der DDR eine Verhandlung und zu der ist deine Mutter nicht erschienen. Und dann nur wenige Tage später hat sie dann die Adoptionsfreigabe unterschrieben.
Ja, richtig. Im Mai 81 war diese Besprechung. Da waren, sage ich mal, auf Seiten meiner Mutter, die nicht da war, nur sie. Und auf der anderen Seite, neben mehreren Mitarbeitern der Jugend- und Mütterhilfe, auch ein Vertreter des Betriebes. Der Betrieb hat sich dort auch ausgelassen. Und des Kinderheims.
Ja, die Rolle der Arbeitskollegen, wie groß war die? Also was wurde da ausgesagt?
Ja, der Betrieb hat eine Stellungnahme zur Erziehungsfähigkeit meiner Mutter abgeben müssen. Also das fragt mich natürlich auch, mit welcher Kompetenz dies geschah, also von Seiten des Betriebes, welche Kompetenz da herrschte. Der Tenor war dann jedenfalls am Ende, Ramona muss durch den Entzug des Kindes klargemacht werden, dass es so nicht weitergeht. Also ich paraphrasiere, es stand etwas anders da, aber später wird das Kollektiv, ein Jahr später wird dieses Kollektiv denselben Wortlaut nochmal benutzen, um sie dann letztlich in Haft zu bringen oder ihre Haft zu befürworten. Also ihr muss auf diesem Wege klargemacht werden, dass solche Verhaltensweisen nicht zu dulden sind. Das ist zweimal die Auslassung des Betriebes. Dazu einmal führt es halt zu meiner dauerhaften Heimunterbringung, denn darum ging es damals im Wesentlichen. Also die Übertragung der Fürsorge an sie wäre eine andere Möglichkeit dazu gewesen. Und ein Jahr später dann halt ihre Verurteilung nach 249.
Genau. Ja, und das ist im Prinzip, also man kann es ja nicht gewichten, aber zumindest in der Aufarbeitung, ne, ist das ja dieser 249 ein Paragraph, den es in einem Rechtsstaat nicht geben kann und dürfte und auch nicht gibt, weil er, wie gesagt, eben Willkür Tür und Tor öffnet. Vielleicht für diejenigen, die das jetzt nicht ganz auf dem Schirm hatten, also oder haben, wie ich ja natürlich auch nicht, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Also deine Mutter war in U-Haft und ist dann zu 14 Monaten Haft verurteilt worden aufgrund von Arbeitsbummelei, also dass sie nicht regelmäßig zur Arbeit gegangen ist. Und dieser sogenannte asozialen Paragraph, auch ein ganz schlimmes Wort, 249, der kam dann hier zum Tragen und der heißt Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten. Ich will das mal kurz zitieren, damit man den ganzen Tatbestand aufgreifen kann und auch das Absurde daran sehen kann. Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung dadurch gefährdet, dass er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, oder wer der Prostitution nachgeht oder wer sich auf andere unlautere Weise Mittel zum Unterhalt verschafft, wird mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Haftstrafe Arbeitserziehung oder mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf staatliche Kontrolle und Erziehungsaufsicht erkannt werden. Und wenn man schon vorbestraft war, kann das Ganze bis auf 5 Jahre ausgedehnt werden. So. Welche Begründung für das Urteil konntest du bei deiner Mutter finden? Und was hast du da in Erfahrung bringen können?
Ja, ich meine, maßgeblich ist natürlich die Arbeitsbummelei, die da beziffert wurde mit über 70 F-Schichten, also Fehlschichten. Dazu kommt noch, dass sie wohl Streit mit ihrer Mutter hatte und dass sie Kontakt zu auffällig gewordenen Personen hatte. Ich meine, so hieß es.
Das sind ja alles keine Gründe für Gefängnis.
Natürlich nicht. Es kommt auch noch erschwerend hinzu, es kommt noch hinzu. Eine zahlreiche Anzahl dieser F-Schichten hat sie verfahren, weil sie hatte einen Verkehrsunfall, war auch im Krankenhaus und danach in Krankschreibung und ist halt am Ende ihrer Krankschreibung auf einer Tanzveranstaltung gesehen worden und daraufhin ist ihr die komplette Krankschreibung, einschließlich Krankenhausaufenthalt, auch noch aberkannt worden. Also das ist ein Teil davon. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich Sachen gab oder Vorfälle gab, dann ist sie auch nicht zur Arbeit gegangen, warum auch immer. Darüber ist leider nichts in der Akte ersichtlich. Also die Gründe, warum sie nicht arbeiten geht, sind nicht benannt. Nur der Umstand, dass sie nicht arbeiten geht. Und dann wird ihr natürlich noch übermäßiger Alkoholkonsum vorgeworfen.
Ja. Aber nochmal, keine Gründe, um jemanden ins Gefängnis zu stecken.
Nee, in einem Rechtsstaat ist es ja so, der Arbeitgeber wird frei von seiner Pflicht, dem Arbeitnehmer ein Gehalt zu zahlen, wenn er dem Arbeitsvertrag nicht nachkommt, und dann hat er die Möglichkeit, ihn fristlos zu entlassen. Das sind die Rechtsfolgen in einem Rechtsstaat. In der DDR ist die Rechtsfolge, dass man eine Verurteilung nach 249 ausgesetzt ist, was man de facto als Arbeitszwang definieren könnte.
Was hat das mit dir gemacht, diese ganzen Sachverhalte zu lesen und auch mitzukriegen, dass deine Mutter eben keine Unterstützung bekommen hat als junge Mutter? Und ich sag mal, man hätte ja sich um Wohnraum kümmern können oder eben schauen können. Ich meine, das Beste ist ja immer, dass das Kind bei der Mutter ist. Was hat dieser ganze Prozess dieses Herausfindens mit dir gemacht?
Naja, dieser herausfindende Prozess hat ja sehr lange gedauert. Also ich habe mich 2012 das erste Mal quasi auf die Suche gemacht und dann hatte ich meine Adoptionsakte dann mal irgendwann nach 6-7 Jahren ungefähr so weit, dass ich dort Informationen hatte, die weiterführend sind als die Beschreibung der Lebensumstände und wie das jetzt mit der Adoption vonstatten ging, weil ich halt viele Sachen, die meine Mutter betrafen, nicht sehen durfte. Ich habe dann immer wieder Folgeanträge gestellt, habe immer wieder auf das Recht der Kenntnis meiner eigenen Herkunft hingewiesen, habe dann mal 2017 ein Praktikum in der Stasi-Unterlagenbehörde in Leipzig gemacht. Und dann ist mir die Idee gekommen, das wäre doch was, nach Stuck vielleicht mal eine Einsicht in eine Stasi-Akte zu nehmen. Vielleicht gab es ja sowas. Und dann gab es tatsächlich die Information, es gibt eine Akte für meine Mutter. Ich kann die aber nicht einsehen, es sei denn, ich könnte den Nachweis erbringen, dass sie verstorben ist oder ich habe ihre Zustimmung. Ja, also Stasi-Unterlagengesetz, § 15 regelt, dass auch adoptierte Kinder nach rechtskräftig werdender Adoption für ihre leiblichen Eltern Einsicht nehmen können. Entweder mit deren Zustimmung oder nach deren Versterben halt. Also es ist fantastisch. Ich kenne kein anderes Gesetz, das so weitreichend ist, was Einsichten angeht. Und dann hieß es halt jetzt, Kontakt mit ihr aufzunehmen, ihr Einverständnis einzuholen oder die Erkenntnis zu erlangen, sie ist verstorben. Ich hatte dann den Antrag entsprechend gestellt in Hoyerswerda im Jugendamt. Und habe dann einen Anruf bekommen, ich möchte doch bitte nach Hoyerswerda kommen, es gibt was zu, wir müssten miteinander sprechen. Und ich meinte dann am Telefon, ich war ein bisschen kurz angebunden, habe gesagt, wenn Sie mir sagen wollen, dass sie verstorben ist, sagen Sie mir doch bitte, ich kann damit umgehen. Und dann war die Information, ja, ich schreibe Ihnen nochmal was dazu, aber Ihre Mutter ist verstorben. Mhm. Also meine Mutter war schon 2005 verstorben. Lange bevor ich mich auf die Suche gemacht habe. Aber damit hatte ich dann die Möglichkeit, mehr Informationen zu bekommen, als ich bisher hatte. Und das, was ich bisher hatte, war halt sehr übersichtlich. Ne? Das war ein Teil meiner Adoptionsakte. Ich glaube, der in Hoyerswerda hatte 80 Seiten, davon hatte ich ungefähr die Hälfte. Und der in Wittenberg, das waren ungefähr 30 Seiten, davon hatte ich vielleicht 10 oder so. Mhm. Ja. Und jetzt mit dieser Stasi-Sache ist halt nochmal ein anderes Aktenfeld sozusagen möglich. Ja, ich hatte irgendwann noch zwischenzeitlich mal gelesen in der Adoptionsakte etwas von Unterhaltszahlung aus der Justizvollzugsanstalt. Also es hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, dass sie in Haft war. Und dann habe ich diese Akte halt beantragen wollen, die Stasi-Akte, und da bin ich dann schon auf mein erstes Hindernis gestoßen. Ich brauchte ja eine Sterbeurkunde. Und die wurde mir verweigert von dem zuständigen Standesamt mit dem Verweis darauf, dass ja ich keine Rechte mehr habe nach rechtskräftig werden der Adoption, was meine leibliche Mutter betrifft. Naja, dann habe ich einen Widerspruch geschrieben und die Begründung war, lesen wir bitte den Absatz 2 des Paragraphen, der sagt, es sei denn, diese Rechte resultieren zu einem Zeitpunkt vor rechtskräftig werden der Adoption, die Kenntnis meiner Herkunft ist ja wohl vor der Adoption und beziehungsweise die Umstände, die zu meiner Adoption führten und die Geschichte meiner Mutter ebenso. Denn ich hatte dann schon ins Feld geführt, dass ich nach § 1 Strafrechtsbereinigungsgesetz meine Mutter versuche, rechtsstaatlich zu rehabilitieren. Mhm. Das war damals nur eine Idee, war eine große Hilfe, weil man muss ja immer sein rechtliches Interesse begründen, ob ich das nun wirklich mache oder nicht, wusste ich noch nicht. Aber das hat gezogen und dann habe ich nach kurzer Zeit dann auch die Sterbeurkunde gehabt, damit die Stasi-Akte und dann ging es weiter.
Was war in der Stasi-Akte neu für dich?
Also ich wusste ja, wie sowas aussieht und was das ist. Ne? Also mir war klar, da gibt es eine VSH-Kartei, Vorversuchshilfs- und Vorverdichtungssuchs- und Hilfskartei, so eine DIN A5-Kärtchen, mit Vorder- und Rückseite beschrieben, im Wesentlichen die Daten.
Das, was wir alles im Leben der anderen gesehen haben.
Ja, genau, so. Ne? Und was da aber noch drauf ist, wenn es eine fortgesetzte Akte ist, ist natürlich ein Verweis auf einen anderen Aktenbestand. Und das war tatsächlich auf der Akte meiner Mutter drauf, gab es eine ZMA-Nummer, also zentrale Materialablage in Hoyerswerda hatte offensichtlich was, die Kreisdienststelle Hoyerswerda hatte was. Die Stasi-Unterlagenbehörde hat mir aber auch mitgeteilt, dass der ZMA-Bestand in Hoyerswerda fast vollständig vernichtet ist und auch die Akte meiner Mutter nicht mehr physisch vorhanden ist. Das heißt, diese echte Stasi-Akte, sage ich jetzt mal, ist nicht mehr da und die Information hatte ich nicht. Aber ich hatte dabei noch ein DIN A4-Blatt, eine Strafnachrichtenkartei. Das hat die Stasi für jeden Inhaftierten in der DDR ebenfalls mitgeführt, hätte ja mal nutzbringend sein können. Und darin ist neben der Art der Verurteilung, der Haftstrafe und dem Unterbringungsort auch ein Verfahrensaktenzeichen benannt. Und damit hatte ich wieder ein neues Aktenzeichen und konnte wieder einen neuen Antrag an einer anderen Stelle stellen.
Und aber in der Stasi-Akte hast du auch noch was Einmaliges gefunden, was du bisher nicht kanntest.
Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was habe ich da gefunden?
Ich denke, du hast erst mal ein Foto von deinem
Mutter. Nein. Das kam erst viel später.
Das kam viel später.
Nein. Also wie gesagt, es waren wirklich dann nur diese zwei Seiten.
Okay. Ja. Ich dachte, an der Karteikarte war das dran.
Die Karteikarte ist eine Akte, die noch später kommt.
Okay.
Also es ist wirklich so ein bisschen eine Aktenodyssee, sage ich mal.
Ja,
also
auf jeden Fall.
Stasi-Akteneinsicht habe ich dann 2019 gehabt. Ja, also 7 Jahre, nachdem ich mich auf die Suche gemacht habe. Und darauf, wie gesagt, der Verweis auf eine Strafakte beim Kreisgericht Hoyerswerda. Dann habe ich das Amtsgericht Hoyerswerda als Rechtsnachfolger angeschrieben, in der Hoffnung, dass die was haben. Und habe auch 2 Wochen später einen richtig dicken Brief zurückbekommen. War im Briefkasten, habe das Ding gesehen, habe gedacht, oh, wow, krass, mach das auf, ist mein Schreiben. Zu unserer Entlastung schicken wir Ihnen ihr Schreiben zurück und verweisen aber darauf, dass der gesamte Aktenbestand aus DDR-Zeiten bei der Staatsanwaltschaft Cottbus liegt.
Okay,
habe ich Cottbus angeschrieben und dann auch relativ zügig eine Antwort von denen bekommen. Ja, hier gibt es die Verfahrensakte Ihrer Mutter im Umfang von über 80 Seiten. Wir machen alles fertig. Und dann hatte ich was Substanzielles, womit ich dann doch die Rehabilitierung meiner Mutter anstreben konnte.
Waren da auch persönliche Dinge drin, die du erfahren konntest?
Ja, also es hat noch mal eine Weile gedauert, bis ich die Akte dann natürlich tatsächlich bekommen habe. Es war auch ein enges Zeitfenster, weil Ende 19 endete die Rehabilitierungsfrist für, sage ich mal, nach Strafrechtsbereinigungsgesetz. Ich rief dann jedenfalls irgendwann mal an, als es mir zu lange gedauert hat. Ich glaube, ich habe 4 Monate auf die Akte gewartet. Und da war eine freundliche Mitarbeiterin, die hat gesagt, ja, leider ist die Kollegin erkrankt, aber ich schaue mal hier gegenüber. Ah ja, hier ganz oben in der Ablage liegt ja ihre Akte, die ist ja schon fertig. Wo soll ich denn die hinschicken? Und dann hatte ich die 3 Tage später, Gott sei Dank, und habe dann bis Oktober diesen Antrag gestellt und in der Akte dann viele Sachen gelesen. Genau, unter anderem das Protokoll zur Gerichtsverhandlung, in dem sich meine Mutter sozusagen auslässt. Das war dann das erste Mal, dass ich sozusagen ein persönliches Statement von ihr in irgendeiner Art und Weise gelesen hatte. Bis dahin waren das immer nur Berichte Dritter. Und das waren so die ersten Worte sozusagen, die von ihr protokolliert waren. Ja, in der Akte selbst war ziemlich viel auch tatsächlich drin, was ich aus meiner Adoptionsakte schon kannte. Mhm. Auch die Einlassung zum Betrieb. Man muss dazu sagen, meine Mutter hat im Sommer 81 die Freigabe an Kindesstatt, so heißt das, unterschrieben. 10 Tage nach dieser Verhandlung, von der wir vorhin gesprochen haben, wo es darum geht, ob ich ins Heim komme oder sie die Sorge kriegt. Wie die Unterschrift zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Sie hat jedenfalls bei dem Gerichtsverfahren schon geäußert, die Jugendhilfe hat mir das Kind weggenommen. Das war schon mal ziemlich krass, das zu lesen, so von ihr. Ob sie das, also sie äußert es und damit ist das ihre Empfindung. Ob das so war, objektiv gesehen oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. Für mich war wichtig, sie hat das als Verlust empfunden und das ging schon sehr nah. Dann hatte ich diesen Antrag gestellt, das war der längste Antrag meines Lebens, den ich hier geschrieben habe. 9 Seiten Antragsbegründung, 2 Seiten Begründung des rechtlichen Interesses, 30 Seiten Anhänge. Und 4 Monate später, im Februar 20, habe ich von der Staatsanwaltschaft Cottbus die Information bekommen, die Staatsanwaltschaft folgt meinen Ausführungen, es wird in Kürze ein Urteil ergehen. Und nach 6 Monaten hatte ich dann die rechtsstaatliche Rehabilitierung meiner Mutter. Sie saß zu Unrecht in Haft, ist haftentschädigungswürdig. Wie auch immer, sie ist verstorben. Ihre Angehörigen könnten Ansprüche geltend machen. Ich kann es nicht, weil nachrechtskräftig wäre eine Adoption. Ist aber auch nicht, um Geld geht es ja natürlich nicht. Für mich war wichtig, dass die Bundesrepublik Deutschland anerkannt hat, dass das, was mit ihr passiert war, ein Unrecht war. Ich habe das natürlich in meinem Antrag dann auch mich damit beschäftigt und so argumentiert. Artikel 5 Europäische Menschenrechtskonvention, niemand ist zur Arbeit zu zwingen. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, freier Recht der Arbeitswahl, BGB, schon zitiert. Ne? Also das sind alles rechtsstaatliche Sachen. Ja.
Warum ist es dir wichtig gewesen, dass du diese Rehabilitierung erreichst?
Na, das gibt im Prinzip so 2 Dimensionen. Erstens war natürlich für mich persönlich, um da ein bisschen mit in Frieden zu kommen, dass meine Mutter nicht kriminell war, sondern ihr Verhalten kriminalisiert wurde. Ja, sie hat nicht gestohlen, sie hat nicht, oder zumindest nicht so lange, wie die Stasi-Akte geht, und die geht bis 90 und dann gibt es eine Abschlussverfügung.
Bis 1990?
Ja, oder bis, also 90 sind die halt alle dicht gemacht worden, sagen wir es mal so.
Konntest du denn sehen, wie lange deine Mutter in der Stasi-Akte, wie lange sie auf dem
Radar? Den letzten Eintrag gibt es nach Ende ihrer Haft und dann nochmal, möchte ich sagen, 6 Monate nach Ende ihrer Haft. Also das muss 83 gewesen sein, 84 glaube ich, als sie nochmal geheiratet hatte.
Und danach haben sie in Ruhe gelassen.
Und dann steht nichts mehr drin, also sie ist nicht mehr auffällig geworden, sagen wir es mal so. In der Stasi-Akte selbst, in den Strafnachrichten stand auch drin, entstandener Schaden in Mark 0. Es war auch sehr hilfreich für meine Argumentation, weil jemanden zu rehabilitieren, der nach 249 verurteilt ist, ist nicht einfach. Oder sagen wir mal, die Rehabilitierungsquote liegt in Brandenburg bei ca. 10%. Also das war sozusagen ein Glücksfall, dass ich diese Aktenlage hatte und das so eindeutig war. Ja, dass die Stasi schreibt, Schaden 0 Mark, damit ist schon mal, ist die Spur schon mal klar, dass man sagen kann, es geht hier nur um die Arbeitsbummelei. Und im Wesentlichen ist es so, dass in dem Urteil, was das Gericht damals gefällt hat, 81 bei der Verurteilung meiner Mutter, dass der wesentliche Umstand, auf den die abstellen, halt tatsächlich das ist, dass sie nicht arbeiten gegangen ist. Ja, dass sie sich da mit auffällig gewordenen Personen trifft. Okay. Dafür konnten sie nur wirklich nicht einknasten, ne? Das war halt in dem Urteil natürlich mit drin und auch, dass sie Alkohol trinkt, um das Ganze noch ein bisschen auszuschmücken. Aber das, was man brauchte, war ja, du hast ja vorhin vorgelesen, war ja dieses Arbeitsscheue, was man ihr dann halt damit sozusagen nachgewiesen hat. Und daraufhin ist sie dann in Cottbus in U-Haft gewesen und später in Leipzig in der Haftanstalt.
Wann war sie noch in Leipzig in der Haftanstalt?
Na, also sie war, glaube ich, nur 10 Tage in U-Haft.
Welches Jahr?
1981.
Ich glaube, da war das in der Alfred-Kästner-Straße.
Und dann war sie in der Alfred-Kästner-Straße, ganz genau.
Da lief mir auch ein kalter Schauer über den Rücken, weil ich habe
in Leipzig,
ich habe in dieser Zeit in diesem Gefängnis trainiert. Also es ist schon spooky manchmal, wie so die Dinge so zusammenhängen, ne?
Ja.
Hast du denn sonst noch Erkenntnisse, was mit deiner Mutter passiert ist?
Ja, weil du jetzt Haftanstalt sagst, das war natürlich der nächste oder sagen wir jetzt der eigentlich große letzte Fundort von Dingen zur Geschichte meiner Mutter. Mit der Rehabilitierung hatte ich ja dann auch sage ich mal, etwas in der Hand, um vielleicht für meine eigene Person nochmal irgendwas anzuschieben. Beziehungsweise bei der Begründung des rechtlichen Interesses kann ich jetzt sagen, sie saß zu Unrecht in Haft und ich möchte die Haftumstände aber näher erfahren als Angehöriger. Und dann habe ich der Haftanstalt in Leipzig geschrieben, ob sie nicht noch eine Haftunterlagen zu meiner Mutter haben und mir die zugänglich machen können. Und wie ich mir das angewöhnt habe, in allen meinen Schreiben am Ende zu formulieren, habe ich da natürlich auch formuliert, sie sind die einzige Stelle, die mir meine Geschichte zugänglich machen kann. Ich bitte sie, meinem Wunsch zu entsprechen. Ich bin bereit, Kosten in jedwegem Umfang zu übernehmen. Und so war es ja tatsächlich auch. Ja. Das konnte mir keiner was sagen. Meine Eltern, also meine Adoptiveltern, konnten mir nichts sagen, weil sie nichts wussten. Die Jugendämter, da haben natürlich mittlerweile andere Mitarbeiter gearbeitet als noch 1978 oder 80. Und selbst wenn, gehe ich davon aus, dass man tunlichst vermieden hätte, die mit ihren älteren Fällen zu konfrontieren, geschenkt. Für mich war klar, es sind die Behörden und das sind die Schriftstücke, die aus denen ich was nehmen kann. Ja. Ich habe dann auch in dem Zuge der Rehabilitierung meiner Mutter erfahren, dass meine leibliche Oma, zu der hätte ich ja auch Kontakt haben können, 2012, das Jahr, in dem ich mich auf die Suche gemacht habe, verstorben war. Und da mein leiblicher Opa nicht mit dem Haushalt gelebt hat, kann ich halt keinen direkten Kontakt mit ihnen aufnehmen. Ich habe es über das Jugendamt Hoyerswerda mal versucht. Die haben ihn angeschrieben, ganz tollen, freundlichen Brief. Ich durfte den auch mal lesen und so. Ganz unaufdringlich auch, aber er hat nie darauf geantwortet. Und ich dränge mich auch nicht auf. Er wird seine Gründe haben, warum er nicht in Kontakt gehen will. Dann ist das so.
Hm. Ja. Und aus den Haftunterlagen, ja, da gab es persönliche Dinge auch.
Das war ja, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich sowas nochmal bekomme. Also, und Haftunterlagen waren auch ziemlich umfänglich. Ich glaube auch knapp 100 Seiten. Und weil du das Foto angesprochen hast, da war natürlich ein Anamnesebogen dabei. Mhm. Ja, also Beschreibung, körperliche Beschreibung meiner Mutter, weiß nicht, 1,60, Tätowierung, hatte so irgendwo eine kleine Ohrringe, was weiß ich, diese Sachen und ein Foto. Da das aber eine Schwarz-Weiß-Kopie war, die ich da bekommen habe, oder die ganze Akte habe ich in Schwarz-Weiß-Kopie bekommen, war das Foto auch wirklich richtig übel. Man konnte fast nichts erkennen. Und dann habe ich halt nochmal die Haftanstalt angeschrieben, habe darum gebeten, dass sie mir doch bitte ein hochauflösendes Farbfoto zuschicken sollen, weil das einzige Bild von meiner Mutter ist, was ich bis jetzt habe und wahrscheinlich auch jemals haben werde. Und dazu noch eine Kopie von diesen zwei Briefen, persönlichen Briefen aus der Haftanstalt, die sie selbst geschrieben hat, die in der Akte mit dabei waren, die Haftanstalt nicht verlassen haben. Ja, also die wurden einbehalten, sind nicht rausgegangen, aber mein Glück, weil dann habe ich ihre eigenen Worte lesen können. Ja, sie schreibt an einen Freund, wie es ihr dort ergeht und was sie so erlebt.
Und kannst du davon was erzählen?
Na, ich kann, das Eindringlichste war natürlich, also sie berichtet dort, sie hat dort jemanden in der Haftanstalt kennengelernt und sich mit dem angefreundet und hat ihm auch, ich habe ihm schon alles von mir erzählt, auch die schlechten Dinge, auch dass ich ein Kind hatte und die Jugendhilfe es mir weggenommen hatte. Also dann hat sie es nochmal geschrieben, ein Jahr später dann, ja, selbst handschriftlich.
Also sie hatte auch keine weiteren Kinder?
Das weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt offensichtlich nicht. Ob sie später noch welche hatte, weiß ich nicht.
Mhm. Ja. Und was hat das Foto mit dir gemacht? Oder was konntest du da, ja, welche Bedeutung hat das für dich?
Naja, die Person ist halt plötzlich greifbar, ja, ist plastisch, es ist nicht mehr ein Name in einem Papierstück, sondern es ist was ich sehen kann sogar. Das Foto selbst ist erschütternd, es ist ein Foto einer 19-Jährigen und hast du es gesehen?
Mhm.
Also würdest du schätzen, dass sie 19 ist?
Nein.
Ja, sie sieht da schon sehr gezeichnet aus, sage ich mal. Krass. Man kann ja diese gerade in der Adoptionsakte, ne, wenn die Mütterhilfe irgendwelche Ausführungen macht. Die Mütterhilfe schreibt immer sehr gern in leicht verständlichen Sätzen, unter anderem: Ramona begegnet uns heute wieder besonders frech. Sie war aufsässig und hat sich unseren Anordnungen nicht gefügt. So was schreiben die dann. Und dann ist das ja eine Darstellungsabsicht, die von denen kommt. Und gleichzeitig könnte man natürlich sagen, da ist vielleicht jemand, der, wenn man es jetzt von der anderen Seite betrachten wollen würde, der einen Charakter hat, ja, oder der sich widersetzt, der eine eigene Vorstellung davon hat, wie er selber leben möchte, ja, oder sie, wie sie halt selber leben möchte. Ja, und sich nicht gängeln und bevormunden, ja, und
und sich vielleicht ungerecht verhandelt.
Genau,
fühlt.
Ja. Und dieses Foto wiederum und auch das, was sie dann in den Briefen schreibt, das klingt schon sehr, ich will nicht sagen gebrochen, aber sehr ernüchtert. So, ich glaube, dass die Haft hat tatsächlich was mit ihr gemacht. Also sie ist ja danach auch nie wieder straffällig auffällig geworden.
Das ist auch ein Glück, weil meistens wird man ja erst im Gefängnis zum Kriminellen gemacht.
Ja, es gibt eine sehr hohe Anzahl natürlich an Personen, die dann nochmal erneut verurteilt werden. Ne? Auch gerade bei 249 gibt es tatsächlich eine große Wiederholerrate.
Du hast ja gesagt, dass deine Mutter da in der Kästnerstraße im Gefängnis war. Du hast auch erzählt, dass du ein paar Folgen gehört hast von meinen eigenen Geschichten, und die eine, also dieses Kapitel habe ich noch nicht aufbereitet, aber da beschreibe ich eigentlich, ich habe in der Kalibnerstraße gewohnt, also, und wir konnten im Prinzip von da aus, wo ich gewohnt habe, vom Fenster aus bis auf dieses Tor gucken, wo der Gefängnisbus reingefahren ist. Also der ist ja so halb reingefahren, dann waren diese großen grauen Metalltüren offen, so dass dann niemand flüchten konnte, also dass der Bus dann geschützt ist. Und als Kind habe ich mich viel gefragt, man hat ja irgendwie auch in der Großstadt sehr viel am Fenster geguckt, ja, also aus Langeweile, was so auf der Straße los war. Und der Bus musste, weil wir hatten Straßenbahnschienen, Kalibnerstraße, und da musste der Bus sowieso immer einmal so einen U-Turn machen, und um dann an unserem Haus vorbeizufahren. Und da habe ich also in dem Bus immer die Gefangenen gesehen, wie sie zur Arbeit gefahren sind. Und die Frauen auch. Und die Frauen hatten so Kopftücher, also so ein Dreieck-Kopftuch, ne? Also wie wir es vielleicht noch von unseren Großmüttern kennen, also mehr zum Schutz der Haare. Und da habe ich mich oft gefragt, wer diese Leute sind und warum die da sind, nicht? Also da war ich ja so 10, 11 und konnte mir das auch gar nicht so vorstellen. Und jetzt finde ich das schon auch irgendwie ein bisschen interessant, dass es durchaus im Bereich des Möglichen liegen könnte, dass ich mal deine Mutter gesehen habe. Schon, ne?
Ja, ich kenne die Haftanstalt auch von außen natürlich. Ich habe über 10 Jahre in Leipzig gewohnt und dort gegenüber von der Haftanstalt war ein Discounter, das war mein regelmäßiger Supermarkt des Vertrauens, weil ich habe in der Südvorstadt gewohnt, in der Hardy.
Der Hardenbergstraße, okay. Wusste nicht, dass die Hardy genannt wird, okay. Du hast dich also auf so eine lange, lange Reise begeben, von wie vielen Jahren insgesamt?
Ja, bis ich das Foto meiner Mutter in der Hand hielt, waren es dann tatsächlich 10 Jahre, ziemlich genau 10 Jahre.
Was hat dieser Prozess der Recherche und mit dir gemacht, wenn du überlegst, was war dir am Anfang wichtig rauszufinden und dann mit diesen ganzen Abzweigungen, inwieweit hat der lange Weg auch Spuren bei dir hinterlassen?
Ich fange mal an mit
was deine Hoffnung am Anfang war.
Ja, genau. Also mir ging es darum, die Geschichte meinen Nachfahren zugänglich zu machen. Weil natürlich auch zu diesem Zeitpunkt war ich nicht mehr so in einem Loyalitätskonflikt, aber es war natürlich schon, also ich konnte mir vorstellen, das könnte für meine Adoptiveltern verletzend sein, sage ich mal. Sie haben ganz guten Umgang damit gehabt und haben gesagt, das musst du wissen, das kannst nur du machen, das kannst nur du entscheiden, wir können das für dich gar nicht beantworten oder dir da irgendwas sagen oder raten oder nicht sagen.
Und du hast ja auch mal gesagt, du hast dich eigentlich, bis du 18 warst, schuldig gefühlt.
Ja. Naja, schuldig, ich weiß nicht, ob es schuldig ist, aber ich so.
Dass du deinen Adoptiveltern was schuldest?
Ja, dass ich, ja,
das fand ich interessant.
Dass ich ihnen was schulde.
Kannst du das erklären? Genau.
Naja, die Gedanken waren natürlich, die haben mich aus dem Heim rausgeholt, ja. Und sonst wäre ich jetzt noch in einem Heim, ohne zu wissen, wie es im Heim war. Also, heute weiß ich, es war gar nicht schlimm. Natürlich ist es schlimm, wenn ein kleines Kind von seiner Mutter getrennt ist, das steht ja außer Frage. Aber ich glaube, dass was dort im Heim war, ich habe noch Kontakt zu jemandem, der dort gearbeitet hat, als ich da war.
Der dich kennt. Na toll.
Da fahre ich nachher hin.
Schön.
Ja, ist wirklich schön. Mhm. Also ich hatte Glück. Es ist mir so oft begegnet in meiner Geschichte. Ich hatte Glück, Glück, Glück.
Naja, aber du hast dich auch sehr dahinter geklemmt und hast sozusagen deine ganzen Skills ausgenutzt. Und man muss ja auch sagen, dass die Möglichkeit hat nicht jeder. Ne? Nicht jeder kann, oder andere Leute brauchen vielleicht auch Hilfe, um sich durch diesen ganzen Bürokratiewahnsinn durchzukämpfen. Naja,
und
ne?
Vor allem auch mit so einer Ablehnungssituation umzugehen. Ne?
Da also geben vielleicht viele auf.
Die Sterbeurkunde wird nicht ausgestellt. Und jetzt ist natürlich, jetzt kann ich mich in diesen Schmerz verlieren und sagen, ich bin wieder abgelehnt, ich bin wieder nicht richtig oder ungewollt oder sonst irgendwas. Und es springt ja zwangsläufig an. Oder es bekommen halt, man geht halt in einen anderen Modus. So, ne? Und ich wollte mir da nicht die, also ich kannte mich ja Gott sei Dank auch ein bisschen aus. Und mittlerweile ist ja auch meine Profession, in der Verwaltung zu sein. Und von daher, ja, ich hatte das Glück, dass ich das ohne Unterstützung geschafft habe. Ich hatte natürlich Unterstützung, das will ich nicht verhehlen. Also nicht in der Gestalt, dass mich jemand in die Hand genommen hat, sondern ich hatte verständnisvolle Menschen dort,
auch
wo ich meine
Familie.
Auch meine Familie, auch meine Familie natürlich.
Genau.
Aber auch im Jugendamt, ne? Also die Mitarbeiterin in Hoyerswerda, bin ich sehr dankbar. Sie hat natürlich auch nur das machen können, was sie darf, und hat aber gesehen, dass ich dranbleibe, und dann bin ich immer wieder mit neuen Informationen gekommen, und letztlich habe ich, oder wann war ich das letzte Mal bei ihr? Ich glaube 2022, als ich dann tatsächlich die Haftakte auch hatte, möchte ich sagen, war ich das letzte Mal in Hoyerswerda und habe nochmal abschließend eine Einsicht in die Akte genommen und habe dann wirklich jede Seite gesehen. Da waren, glaube ich, nur noch ganz wenige Stellen geschwärzt, weil ich ja alle Informationen aus anderen Akten hatte. Mhm. Und alle Informationen, die ich aus anderen Akten hatte, habe ich auch immer wieder genommen für den Antrag, noch mehr aus meiner Adoptionsakte zu sehen. Und dann war halt klar, es gibt jetzt nichts mehr. Es gibt keinen Schutzdatendritter, den wir noch aufrechterhalten müssen. Er hat ja schon alle Kenntnisse. Mhm. Er weiß ja, wie seine leibliche Oma heißt, wo die gewohnt hat, was sie gearbeitet hat. Oder der leibliche Opa. Oder wann die Mutter in Haft war und warum und wie. Da hatte ich mehr Informationen als dann das Jugendamt. Ne? Also von daher.
Und wie war die Gefühlsreise von Anfang bis
Achterbahn? Ja, ich muss fairerweise dazu sagen, die 10 Jahre bis zum Foto meiner Mutter ist mindestens 50% auch meine Geschwindigkeit, also mein langsam damit umgehen. Denn natürlich ist das, also ich kann mich erinnern, nach meinem ersten Besuch und der ersten Akteneinsicht, das war natürlich ernüchternd und irgendwie auch erschütternd. Aber das hat erstmal ordentlich gearbeitet. Ja, dann plötzlich waren da irgendwelche existenziellen Fragen da, so nach der eigenen Identität. Ich bin ja angetreten, für mich innerlich mit der Ausrede, das für meine Kinder zu machen. Später kam noch ein zweites hinzu. Und dann irgendwann war mir aber klar, das machst du ja eigentlich genau für dich. Und das dann auch so ein bisschen reinzulassen, hat erstmal gekostet. Und dann auch das emotional natürlich anzunehmen, hat dann nochmal mehr gekostet. An Zeit und an irgendwie einen Umgang damit finden. Also ich habe auch das Glück wiederum gehabt, dass ich Freunde hatte und auch Familie, also meine Partnerin, mit der ich mich dort austauschen konnte. Und ein Freund von mir arbeitet heute in einem Jugendamt. Und mit dem habe ich mich dann über diese technischen Sachen ausgetauscht. Und es war dann auch sehr schön zu erfahren, dass immer wenn ich ihm irgendwas davon gesagt habe oder gezeigt habe, dann kam halt, um Gottes Willen, wie können die denn nur, das ist doch schrecklich und das ist überhaupt nicht vom Kind gedacht und so. Und das beruhigt mich dann natürlich auch zu sehen, dass es heute offensichtlich eine ganz andere Einstellung dazu gibt, als das, was da passiert ist. Und dass aus einer Einschätzung nach das natürlich ja schon speziell war, sage ich mal. Aber es war offensichtlich gängig. Mhm. Ja. Und wie gesagt, also es gibt auch Kinder, die sind dann natürlich im Heim geblieben oder viele haben nie erfahren, dass sie adoptiert sind oder erfahren das jetzt mit 30. Ich habe von so vielen Betroffenen gehört, mich haben mal Eltern angesprochen auf einer Veranstaltung und haben gesagt, ja, unser Sohn hat das jetzt vor ein paar Jahren erfahren, ging glaube ich um Eheaufgebot oder irgend sowas, und dann brauchte er eine Abstammungsurkunde und da stand dann halt drin, dass er adoptiert ist und hat das dort erstmal nicht erfahren und hat dann mit seinen Eltern gebrochen, weil sie es ihm nicht gesagt haben. Können auch die Folgen sein. Ja.
Auf jeden Fall. Was war das Schmerzhafteste zu erfahren?
Das kann ich gar nicht quantifizieren. Das war alles irgendwie, alles scheiße. Also war richtig viel, also die Stupidität manchmal dieser Berichte, die Anmaßung des Arbeitskollektivs, die bewusste unrichtig Darstellung, ja, Akten, also es wurden aus Protokollen Passagen gestrichen, wo drin steht, nicht zur Verwendung im Abschlussprotokoll, wo halt klar, es geht um eine Darstellungsabsicht und nicht um das, was da eigentlich besprochen wurde. Also es wäre positiv für meine Mutter gewesen, ne? Positive Sozialprognose. Das Handeln fand ich regelmäßig verletzend. Und dann natürlich das, was mit ihr passiert ist. Ja. Also man wirft ihr vor, sie hat beengten Wohnraum. Du hast gesagt, es wäre eine Maßnahme gewesen, ihr Wohnraum zu geben. Naja, die Wohnungssituation Ende der 70er in der DDR war wahrscheinlich nicht so, dass man einer Minderjährigen irgendwie sowas, was heute möglich wäre, ja, begleitetes Wohnen oder irgendeine Wohngruppe oder irgend sowas geben könnte. Aber offensichtlich hat man ja nicht mehr drüber nachgedacht oder Anstalten in irgendeiner Art in diese Richtung gemacht. Ja, die Hilfemaßnahme bestand letztlich darin, das Kind wegzunehmen.
Wofür bist du deiner Mutter am meisten dankbar?
Na, im Wesentlichen für eine Sache natürlich nur. Und das ist mein Leben. Dass sie, weil mehr weiß ich ja auch nicht von ihr. Ja, also ich. Meine Adoptionsakte selbst sagt nichts von Vernachlässigung des Kindes. Also die Art der Gefährdung ist tatsächlich jugendliche Mutti offensichtlich. Da steht nichts von Kind ist nicht sauber, Kind kriegt nichts zu essen, Kind ist nicht warm oder sowas, steht da nicht. Sondern Ramona ist aufmüpfig, kooperiert nicht, folgt nicht den Anweisungen, so eine Sachen. Ja, tatsächlich dankbar dafür, dass sie sich nicht dafür entschieden hat, das Kind wegmachen zu lassen. Ja. War in der DDR viel einfacher möglich, als das heute möglich ist. Und meiner Kenntnis nach auch straffrei. Und alles an, ja. Und die restliche Dankbarkeit gilt meinen anderen Müttern, sage ich mal. Ja. Also der Begleiterin in der Wochenkrippe, die sich um mich gekümmert hat und die mir auch die Fotos aus ihrem eigenen Vermögen sozusagen Fotos gemacht hat und eine Mappe mit Bildern von mir, so meine frühesten Selbstzeugnisse hätte ich nicht, wenn diese Begleiterin das nicht gemacht hätte. Dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar, weil das auch ein Teil meiner Geschichte ist und meine Identität und natürlich meine Adoptiveltern, die mir dann letztlich ein Zuhause gegeben haben und auch wahnsinnig natürlich meinen Großeltern, ja, also die Eltern meiner Mutter, die vielleicht auch trotz ihres Schweigens, ich hatte immer so den Eindruck, da ist eine Verbindung, so wir müssen gar nicht drüber reden, wir wissen, was unsere Seelen berührt hat. Und da war eine eine tiefe Liebe und eine tiefe Verbundenheit da. Und ja, mein Großvater ist gestorben. Ich konnte es ihm Gott sei Dank noch sagen, dass ich ihm dafür sehr dankbar bin. Ja. Und allen anderen Beteiligten natürlich auch. Mhm. Ja, auch selbst der Dame, die die Sterbeurkunde zuerst nicht ausgestellt hat, weil mich das herausgefordert hat, dann für mich einzutreten. Also das war der Lernprozess, den ich für mich selbst hatte, ja, dran zu bleiben. Wenn ich was nicht weiß, dann frage ich jemanden, mich zuzumuten. Das sind Dinge.
Hast du das Gefühl, dass du dich
auch ich bin erwachsen geworden diesem Prozess tatsächlich.
Hast?
Ja, ja.
Ja.
Also naja, es ist, glaube ich schon. Also wenn ich mehrmals an jemanden mit demselben mit derselben Anfrage herantrete, dann ist das schon eine Art Zumutung, sage ich mal. Ich habe natürlich jedes Mal was Neues mitgebracht und es war halt jedes Mal ein Stück mehr Erkenntnis oder ein Stück, ja, sage ich mal, ein Prozess in dem Rehabilitierungsbestreben. Aber letztlich war es immer wieder dasselbe. Er will die Akten sehen, er will die Akten sehen, er will die Akten sehen. Ja, und wir haben noch schon eine Schutzdatendritter gemacht. Naja, dann machen wir es halt nochmal neu. Und dann waren sie halt regelmäßig rausgeworfen. Ich möchte sagen, in Hoyerswerda habe ich dreimal schriftlich eine Akteneinsicht beantragt und zweimal war ich vor Ort.
Also bist auch daran gewachsen. Und ich finde es auch großartig, dass du da so hartnäckig dran geblieben bist. Weil das ist wahrscheinlich auch sehr vorbildhaft für andere. Was wünschst du dir denn, ja, was soll das Erbe von deiner Mutter und sagen wir nochmal ihren Namen, Ramona Gebler, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir natürlich, dass im Bewusstsein der anders, nein, also erstmal vielleicht für mich. Für mich wünsche ich mir, dass ich damit anderen, vielleicht so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, Mut mache, sich ihre Geschichte zu nehmen. Ja, ich bin auch gern bereit, dort zu unterstützen. Ich habe auch schon einigen Leuten bei Akteneinsichten geholfen, auch Stasi-Akteneinsicht, weil das genauso ist, wie du sagst, ja, dass wenn du dir halt keinen Beistand nimmst, dann, das ist natürlich herausfordernd, sich diesem Behördensprech zu stellen und dann auch mit Ablehnungen umzugehen, aber auch überhaupt so eine Kenntnis dazu zu haben oder ein Verständnis dafür zu haben, was steht mir denn von Rechts wegen zu und wie kann ich das bekommen? Der erste Impuls ist natürlich, wieso, das ist doch meine Geschichte, das sind doch Daten von mir, das ist doch meine Akte, die könnt ihr mir doch nicht vorenthalten. Und warum ist da die Hälfte schwarz? Das geht doch nicht, es geht doch um mich. Ja, es geht aber eben nicht nur um den Akteneinsichtsnehmenden, sondern natürlich auch um die all die anderen, die dort erwähnt sind oder die dort handeln. Und im weiteren Sinne sogar noch Handlungen, die sie tun, die dann auf irgendwelche Umstände hinweisen könnten und so weiter. Also kann man sehr viel schwarz machen an der Seite. Also das wünsche ich mir, dass die Leute dranbleiben und dass sie den Mut fassen, auch bei so einer miserablen Rehabilitierungsquote nach 249 trotzdem die Rehabilitierung anzustreben. Mir hat zum Beispiel auch sehr gut der Kontakt zum OOKG geholfen, ja, zur Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft in Lichtenberg am Campus der Demokratie haben die ihr Büro. Damals noch Frau Katrin Bär, ist glaube ich auch bekannt gewesen in den Medien, hat ja auch eine eigene krasse Geschichte. Und das war ein sehr schönes Treffen mit Frau Bär oder ein sehr intensives Treffen. Also wir beide haben sehr viel gemeint, aber auch gelacht. Und sie hat mir viele wichtige Impulse gegeben. Das hat mir sehr geholfen. Also es gibt Opferverbände, an die man sich wenden kann. Und letztlich, wenn man das Glück hat, so wie ich, dass man auf ein Jugendamt trifft, wo verständige Sachbearbeiter sind, dann ist das auch ein guter Fundus, mit dem man arbeiten kann. Mhm. Ja. Und für die Opfer selbst, also ich muss ja sagen, ich persönlich bin ja nicht ein Opfer nach 249. Du warst ja letzte Woche in einer Veranstaltung, wo wir uns gesehen haben, vorletzte Woche. Genau, wo es eben darum geht, gab es eine Systematik, nach der die inhaftiert wurden oder nicht. Und dort saßen auch Opfer im Publikum, die ich auch kenne, die auch Teil dieser Ausstellung sind, in dessen Rahmen das stattgefunden hat. ich sag mal, was die zu berichten haben und wie es denen damit geht und ihrer Familie natürlich auch, das hat nochmal eine ganz andere, ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und dass das so wenig sichtbar und präsent ist auch. Ne? Also wenn man die Haftzahlen hört, das ist erschreckend, ja. Also ich meine mich zu erinnern, es war jeder Vierte, der inhaftiert war in der DDR, war nach 249 inhaftiert. Oder also das ist kaum vorstellbar.
Deswegen sitzen wir auch heute hier, weil ich finde es ja auch sehr wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden. Auch im Hinblick, dass es ja doch, wie ich auch gerne wieder hier erwähne, genug Kräfte gibt, die meinen, das, was in der DDR war, war halt nicht der richtige Sozialismus und dass man ihn dann nochmal probieren sollte. Aber ich denke, die Weltgeschichte hat ja gezeigt, am Ende ist das ein sehr fehlerhaftes System, was dem Menschen nicht gut tut. Eine Frage noch zu deinem Vater. Hast du dich da mal auf die Suche gemacht?
Nein.
Und das ist auch für dich nicht wichtig?
Das ist dann die 50% der 10 Jahre Reise. Mhm. Es wird noch eine Weile dauern. Ich schließe es definitiv nicht aus, aber im Moment bin ich nicht dran. Im Moment ist es emotional nicht dran. Jetzt waren erstmal diese ganzen Sachen.
Und ich nehme mal an, deine Familie, deine Kinder und so, die mussten bestimmt auch eine Menge Zeit auf dich verzichten, weil das ja doch auch eine sehr intensive Arbeit. Ne?
Ja.
Anträge stellen und dann noch mit den Stellen zu korrespondieren.
Ich möchte sagen, es hält sich in Grenzen. Also ich habe ganz viel auch gemacht, als ich geschlafen habe und so. Ne? Also von daher,
Aber emotional
natürlich. Stand, ne? Also das ist vielleicht so der entscheidendere Punkt. Natürlich macht das was mit mir und natürlich belastet mich das. Und natürlich bin ich dann nicht der, bin ich anders drauf. Vielleicht weniger aufgeräumt, vielleicht nicht mit voller Energie, vielleicht bedrückt, wie auch immer.
Durchlässiger.
Ja, das hat definitiv etwas gemacht. Das würde ich so sagen, ja.
Auch dir ist ja Unrecht widerfahren. Überlegst du noch für dich, eine rechtsstaatliche Rehabilitierung zu beantragen?
Ja, das wird, glaube ich, eher schwierig, anders. Es wird, glaube ich, sehr schwer. Denn ich müsste ja darstellen, dass mir tatsächlich, also nicht nur, dass mir ein Unrecht widerfahren ist, was wahrscheinlich schon mal nicht leicht ist, sondern auch, dass es müsste irgendwie so einen Strafrechtsrehabilitierungscharakter haben und damit müsste ich die Zeit des Heimes als Freiheitsentzug darstellen, der es von außen betrachtet natürlich ist. Aber gab ja einen Hintergrund, warum ich nicht draußen war sozusagen. Ne? Ist schwierig. Also einfacher wäre wahrscheinlich das Verwaltungsunrecht und dieses fehlende Prüfreihenfolge wäre zum Beispiel ein Einstieg. Vielleicht gibt es noch mehr, aber dazu müsste ich halt mehr wissen als das, was ich habe. Und dazu bräuchte ich halt die Kenntnis der Unterlagen meiner Mutter, die halt nicht mehr da sind. Ihre eigene Jugendakte, ihre eigene Jugendhilfeakte, dann könnte ich da vielleicht noch mehr erfahren. Aber ehrlich gesagt, ich hatte das überlegt und dann eine Opferrente zu bekommen und die vielleicht zu spenden für den UOKG zum Beispiel oder wie auch immer. Aber mir war es wichtig, klar zu haben, dass ich das für meine Mutter, für meine leibliche Mutter habe und für meine eigene Person. Ich glaube, ich komme ganz gut mit mir zurecht. Ich brauche das jetzt nicht um mich irgendwie als Sühne oder sonst irgendwas so. Ne? Ich habe es auch auf der Veranstaltung gesagt, die Verhaltensweisen der dort agierenden Personen, die mag ich scheiße finden oder nicht, ich mache mich nicht davon frei, dass ich in deren Umständen und in deren Situation nicht vielleicht ähnlich gehandelt habe. Das entschuldigt die Sache nicht, aber es macht sie für mich erklärbar. Denn letztlich, und das ist meine Überzeugung, waren ja alle nicht frei. Ja, also wenn ich solche Sprüche höre wie, man kann ja nicht mehr alles sagen, würde ich sagen, geht mal bitte 30, 40 Jahre zurück in die DDR, stellt euch dann auf den Marktplatz und sagt dann die schönen Sachen, die ihr jetzt angeblich nicht sagen dürft, dann wisst ihr, was es heißt, man darf nicht alles sagen. Die eigene Berufswahl war nicht frei. keine Reisefreiheit. Wenn die Stasi hatte, weiß ich nicht, wie viele EMs, knapp 2 Millionen über die 30 Jahre, die sie aktiv war, oder ein paar 30. Naja, das sagt auch was darüber aus, weil du vorhin sagtest, so ein gewisses Bild von der DDR. Auch das ist eine Wahrheit, die vielleicht mit dazugehört. Ja, und diese behördliche Macht, die dort Einzelne hatten, haben Einzelne auch an manchen Stellen mit Sicherheit überschritten.
Also mir bleibt eigentlich zum Schluss nur zu sagen, dass ich sehr fest davon überzeugt bin, dass deine Mutter sehr stolz auf dich wäre. Zum Schluss gibt es aber bei mir noch meine berühmten Fragen.
Ja.
Ja. Was ist der beste Spielfilm über die DDR?
Über die DDR? Mhm. Oh. Das Leben der Anderen. Den fand ich sehr eingängig. Also ich habe den mittlerweile, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal gesehen. Und als ich dann beim BSTU auch gearbeitet habe, so viele Sachen, die dort erklärt, gezeigt, gemacht werden, tatsächlich gesehen. Also diese Tücher, dass die Hunde, dass die auf den Stühlen drauf waren. Ja. Ne? Das habe ich gesehen. Mhm. Ich habe diese Konserven gesehen.
Es gab doch von fast allen eine Geruchsprobe irgendwie.
Ah ja, nicht von allen. Von allen hat man sie auch nicht bekommen. Aber es gab sehr viele tatsächlich. Ja. Mhm. Also ich kann mich erinnern, in Leipzig Mitte der 80er hat man einen Plakatkleber aufgrund einer Geruchsprobe tatsächlich ausfindig gemacht. Naja.
Ja. Was ist dein Song zum Mauerfall?
Zum Mauerfall? Na, ich würde sagen Wind of Change.
Ja?
Ja.
Deine erste Platte für Westgeld?
Oh, das traue ich mir gar nicht zu sagen.
Na doch, es kann ruhig peinlich werden. Also ich sag mal, der Song zum Mauerfall, der ging ja auch schon in die Richtung.
Oh, danke schön. Na gut,
das ist nur meine. Also
es war vielleicht nicht die erste, aber sagen wir mal vielleicht wo ich mich bezeigen möchte. Talk Talk.
Wahnsinn. Ja. Also das war auch mal eines meiner ersten Alben.
Ja,
also da kann man sich jetzt gar nicht schämen.
Nee, deswegen sage ich ja auch nicht, dass es Smokey war, aber.
Das ist auch in Ordnung.
Okay.
Na klar, natürlich. Okay. Ja, aber Talk Talk war natürlich, höre ich heute immer noch. Also und finde ich auch immer noch sehr emotional alles, ne?
Und danach kamen natürlich andere Sachen. Weiß ich nicht, was war so angesagt? Ärzte, Hosen, Depeche Mode,
Ant-One,
Joy Division. Mhm. Das.
Bist du denn schon mal, und wenn ja, zu welcher DDR-Band bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
Direkt zu einem Konzert bin ich bei einer DDR-Band noch nicht gewesen. Aber ich möchte mich erinnern, dass ich in Leipzig, gab es doch immer vor dem Wave und Grossig-Treffen, gibt es auch immer eine Veranstaltung, die heißt...
Gott, da bin ich schon so lange weg, wie die heißt.
Leipzig zeigt Courage.
Ah ja.
Leipzig zeigt Courage. Und da waren definitiv Ostbands dabei. Ich möchte sagen, ich war 2005 oder 2006 da. Und ich weiß nicht, ob Silly da auch da war. Das weiß ich. Das kann ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht.
Das kann ich in Erfahrung bringen. Also Silly hast du mal live gesehen.
Sagen ich so. Möchte es behaupten, aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ansonsten so Bands, die natürlich aus dem Osten kommen. Ja. Safir Dusseli kommt bei mir aus der Ecke da, aus Torgau. Ja. Mhm. Und was ich so gehört habe an DDR-Musik vielleicht noch?
Ja, das wäre meine letzte Frage.
Deine
Top 3.
Meine Top 3.
DDR-Songs.
Meine Top 3. Am Fenster. Blaue Planet. Und von Karat noch. Vorhin hatte ich es im Kopf. Jetzt fällt es mir nicht ein. Ein ganz bekannter Karat-Song.
Über 7 Brücken?
Nee.
Was gibt es noch? Mein Gott, mir fallen immer so Nebensongs ein. Wir finden es wahrscheinlich nach dem Gespräch raus.
Ansonsten, ja.
Silly auch wahrscheinlich.
Silly, Panko, so eine Sachen, genau. Steinmeißen. Ich kenne das alles, aber es ist nicht so, dass ich das mitsingen könnte. Also mitsingen kann ich wahrscheinlich wirklich nur Karat und ja, am Fenster halt. Ja, das sind so die Sachen.
Tim, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich danke.
Dieses Gespräch und die Begegnung mit Tim haben noch lange bei mir nachgehallt, auch wegen Tims Beharrlichkeit und Stärke. Wie ging es dir? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare bei Facebook oder Instagram. Weiterführende Informationen zum Thema Paragraph 249 findest du in den Shownotes.